Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Ausgestreckte Hand. In Syrien verspricht Präsident Assad ein bisschen Demokratie. Ein Schutzschirm für den Euro. In Brüssel ringen die Regierungschefs um griffige Reformen. Etwas für alle. Die SP verzichtet im Wahlkampf auf linksradikale Parolen. Und schließlich Wandel in Baden-Württemberg. Seit die CDU um ihre Macht zittert, hört sie wieder mehr auf die Bürgerinnen und Bürger. Echo der Zeit. Am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und jetzt Eva Gammeter mit den neuesten Nachrichten.
In der südsyrischen Stadt Daraa haben rund 20.000 Menschen einen demokratischen Wandel gefordert. Anlass war die Beisetzung von 9 Regierungsgegnern, die bei Demonstrationen in Daraa getötet worden waren. Sicherheitskräfte hatten in der Nacht erneut auf Demonstranten geschossen. Wie viele Menschen dabei getötet wurden, ist unklar. Regimekritiker sprechen von 100 Toten, die Regierung von deren 10. Bereits seit Tagen gibt es in Daraa und umliegenden Dörfern Demonstrationen für mehr Demokratie in Syrien. Eine Beraterin von Präsident Assad sagte vor den Medien, die Forderungen der Demonstranten seien legitim. In Libyen gehen die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen in den Städten Misrata und Adjdabia weiter. Die westliche Militärallianz ihrerseits hat ihre Angriffe auf den Süden Libyens ausgeweitet. Über Opfer der Angriffe gibt es widersprüchliche Meldungen. Das libysche Fernsehen zeigte mehrfach Bilder von Leichen, bei denen es sich um zivile Opfer der alliierten Luftangriffe handeln soll. Demgegenüber erklären die Aufständischen, es handle sich um Opfer der Angriffe von Regierungstruppen. Am Rand des EU-Gipfels in Brüssel haben etwa 20.000 Personen gegen die Sparpolitik vieler EU-Länder demonstriert. Dabei kam es auch zu Ausschreitungen. In der Nähe des Tagungszentrums warfen jugendliche Demonstranten Steine gegen die Polizei. Diese setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Mehrere Personen seien verletzt worden. Friedlich verlief eine Demonstration vor dem Atomium. Mehrere tausend Menschen hatten sich vor dem Bauwerk versammelt, das einst als Symbol für die friedliche Nutzung der Kernenergie gebaut worden war. Im Atomkraftwerk Fukushima waren laut der japanischen Atomaufsichtsbehörde 3 Arbeiter einer hochradioaktiven Strahlung ausgesetzt. 2 erlitten Verbrennungen an den Füßen, weil radioaktives Wasser in ihre Schuhe lief. Die Strahlenbelastung im Meer ist weiter angestiegen. Auch in dem bisher unkritischen Reaktorblock 5 ist unterdessen die Kühlung ausgefallen. Die Situation sei aber momentan stabil, so die Atomsicherheitsbehörde. In Tokio sank die radioaktive Belastung des Leitungswassers unter den für Säuglinge festgelegten Grenzwert, wie die Nachrichtenagentur Kyodo meldet. Außerhalb der Hauptstadt stieg sie aber an. Die Vorräte an Mineralwasser werden knapp. Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf will die Menschenrechtslage in Iran erstmals seit 2002 wieder von einem Sonderermittler überwachen lassen. Der Rat stimmte mit knapper Mehrheit für einen entsprechenden Antrag der USA und Schwedens. Der Sonderermittler soll Vorwürfe von Menschenrechtsverstößen in Iran untersuchen. Die Regierung in Teheran sprach von einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten Irans. Die SP Schweiz will im Wahlkampf für das eidgenössische Parlament aufzeigen, dass sie eine Politik für die gesamte Bevölkerung und nicht für einige Privilegierte betreiben wolle. Dazu unterbreitet sie der Öffentlichkeit ein 10-Punkte-Programm. Im Visier hat die SP den Ausstieg aus der Atomenergie. Die Partei betont dazu, dass sie diese Politik bereits vor dem Unfall im Atomkraftwerk von Fukushima formuliert hat. Weitere Stichworte der SP-Wahlplattform sind eine Einheitskrankenkasse und ein Mindestlohn. Diesen Anliegen will sie mit einer Volksinitiative zum Durchbruch verhelfen. Der Kanton Neuenburg darf am 3. April nicht über 2 inhaltlich verknüpfte Vorlagen abstimmen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Die Abstimmungsvorlage besteht aus zwei Teilen. Zum einen geht es um Initiative und Gegenentwurf zu Kindertagesstätten, zum anderen um Unternehmenssteuern. Weil keine der beiden Vorlagen unabhängig von der anderen angenommen werden kann, stellt dies für das Bundesgericht eine Verletzung der Abstimmungsfreiheit dar. Der Berner Troubadour Bernhard Stirnemann ist 75-jährig nach schwerer Krankheit gestorben. Stirnemann gehörte zusammen mit Manni Matter zu den Troubadours der ersten Stunde. Eines seiner bekanntesten Lieder war «Miss Cathy schmeckt nach Schokolade». Stirnemann war nicht nur Liedermacher, sondern auch Lehrer, Theaterleiter und Politiker. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.319 Punkten, plus 1,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.158 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu 1,2851 gehandelt, der Dollar zu 90,06 Rappen. Zum Wetter. Am Abend und in der Nacht ist es oft klar. Morgen geht es ziemlich sonnig weiter, auch wenn sich am Nachmittag an den Voralpen und über dem Jura Quellwolken bilden. Die Höchsttemperatur liegt in der ganzen Schweiz zwischen 18 und 21 Grad. Am Samstag nehmen die Wolken zu und gegen Abend fällt im Norden etwas Regen. Am Sonntag wird es besonders im Westen und Süden nass. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 14 und 18 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.06 Uhr. Die Übersicht. Stau oder Behinderungen wegen Unfällen auf diesen Strecken. In der Region Bern auf der A6 Richtung Bern zwischen Muri und der Verzweigung Wankdorf sowie auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bernbrunnen und der Verzweigung Wankdorf und außerdem in der Region Basel auf der kantonalen Autobahn Richtung Basel im Schänzli-Tunnel und auf allen umliegenden Hauptstrassen.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Und so geht's hier weiter. Verzweifelt gesucht, ein Rettungsplan für den Euro. Pulsname, wie stressresistent sind die europäischen Banken? Dann mehr Mainstream, die SP schleift die Kanten ihres Wahlprogramms. Weiße Flecken, Schneider-Ammanns Kampf mit dem neuen Bundesratsjob. Die Strahlen von Fukushima. In Kalifornien wecken sie den Widerstand, in Europa viele Ängste. Und schließlich Wahlkampf in Baden-Württemberg. Es geht um Bahnstrecken, Bretter vor den Köpfen und mehr Mitsprache. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Zuerst aber zu Syrien. Nach tagelangen Unruhen und blutigen Übergriffen der Polizei scheint die syrische Führung erstmals Zugeständnisse an die Aufständischen zu machen. Das Regime kündigte eine wichtige Medienkonferenz im Zusammenhang mit den Protesten an. Zurzeit redet eine Beraterin von Präsident Bashar al-Assad in Damaskus zum Volk. Ich bin verbunden mit Irene Meyer, unserer Nahost-Korrespondentin. Irene Meyer, Sie haben zugehört. Was sagte denn die Beraterin?
Also Butaina Shaban ist vor die Presse getreten. Das ist eine enge Vertraute und Beraterin von Präsident Assad. Und sie hat ein 11-Punkte-Programm angekündigt, mit dem das Regime auf die Proteste reagieren will. Da ist alles drin, vom Kampf gegen die Korruption, von einem neuen Mediengesetz, einem neuen Gesetz für politische Parteien, von Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit, vom möglichen eventuellen Ende des Ausnahmezustandes sogar und von einer Untersuchungskommission zu den Ereignissen in Daraa. Das tönt alles wunderbar, ist aber in den einzelnen Punkten sehr vage gehalten und es sind natürlich erst einmal Versprechen. Aber es ist eine ganz andere Tonlage als noch vor Stunden. Die Forderungen der Demonstranten werden nun plötzlich als legitim bezeichnet vom Regime. Und die Ministerin hat auch eingeräumt, dass die Polizei in Daraa Fehler gemacht habe. Präsident Assad habe allerdings nicht den Schießbefehl gegeben, also nicht auf die Demonstranten zu schießen. Und außerdem bleibt das Regime dabei, dass bewaffnete und ausländische Kräfte oder Elemente mit bei diesen Protesten dabei seien.
Eben in Daraa hat das Regime ja sehr blutig reagiert. Es gab viele Tote. Morgen sollen ja wieder Proteste im ganzen Land stattfinden. Nun am Abend vorher diese plötzlichen Konzessionen. Das ist doch wohl kein Zufall.
Nein, das ist klar ein Notfallszenario, was wir hier sehen. Das syrische Regime ist offensichtlich zur Einsicht gelangt, dass es mit seinem äußerst brutalen Vorgehen in Daraa zu weit gegangen ist. Es gibt Schätzungen von 37 und mehr Toten. Es gibt Videoaufnahmen, die im Internet kursieren und die werfen ein ganz schlechtes Licht auf das Regime in Damaskus. Und die Gewalt macht natürlich die Leute wütend. Also musste oder muss als Assad fürchten, dass morgen Freitag die Proteste auf andere Städte übergreifen könnten und dann nicht mehr so einfach niederzuschlagen wären. Und das versucht er nun zu verhindern.
Und wird das wirklich gelingen? Eben, Sie sagten, die Versprechen seien eher vage. Also wird die Bevölkerung damit zu beruhigen sein? Wird es die Proteste eindämmen?
Es gibt Argumente dafür und dagegen. Auf der einen Seite hat Assad 11 Jahre lang Reformen angekündigt und sie nicht eingelöst. Das Vertrauen in neue Versprechen dürfte gering sein. Es fehlt auf der Liste eine wichtige Forderung, nämlich die Freilassung der politischen Gefangenen. Auf der anderen Seite aber haben die Demonstranten bisher nicht den Sturz des Regimes gefordert und Assad ist nach wie vor bei Teilen der Bevölkerung immer noch populär und diese wird das vermutlich abhalten, morgen zu demonstrieren. Aber wir werden sehen morgen.
Danke vielmals, Irin Meyer. Ein Jahr nach der großen Eurokrise wollen die Staats- und Regierungschefs der EU heute Nägel mit Köpfen machen. Auf ihrem Gipfel in Brüssel wollen sie jene Reformen verabschieden, mit denen die Gemeinschaftswährung auf Dauer stabilisiert werden soll. Im Kern geht es um mehr Finanzdisziplin und Kontrolle, um rigorose Sparmaßnahmen bei den Schuldensündern und einem größeren Rettungsschirm für Euroländer in Not. Nun gerät das schöne Programm aber offenbar in Stocken. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Urs Bruderer. Wo liegt denn das Problem?
Für Unruhe sorgt natürlich die Regierungskrise in Portugal, also der Rücktritt des Premierministers dort, weil das Parlament sein neuestes Spar- und Reformpaket abgelehnt hat. Das macht die Märkte nervös und es macht die EU-Chefs hier nervös. Denn einerseits steigt jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass Portugal die Finanzhilfe des Euro-Rettungsschirmes brauchen wird und andererseits zeigt diese Regierungskrise ja gerade, dass das Land nicht bereit sein könnte, die mit solchen Hilfsdarlehen einhergehenden Spar- und Reformauflagen zu schlucken. Da steckt man möglicherweise in einem Dilemma und es steigt die Gefahr eines Staatsbankrotts. Darum erwarte ich heute einen relativ dringenden Aufruf der EU-Staats- und Regierungschefs an Portugal, an den Spar- und Reformzielen festzuhalten.
Anfangs der Woche schien das ganze Maßnahmenpaket ja geritzt. Bleibt es nun dabei oder wird das jetzt wieder neu aufgeschnürt?
Nein, ich glaube, dieses Paket ist tatsächlich mehr oder weniger geritzt. Es wird einen dauerhaften 500 Milliarden Euro starken Rettungsschirm geben. Der Stabilitätspakt wird verschärft, die Fiskal- und die Wirtschaftspolitik wird besser kontrolliert und koordiniert. Offen bleiben kleinere Fragen, zum Beispiel die Frage, ob Irland eine Senkung seiner Zinsen bekommt, die es auf seine Hilfsdarlehen bezahlen muss. Und offen bleibt möglicherweise auch die Frage, wie der derzeitige Rettungsschirm kurzfristig aufgestockt wird. Diese Frage wollte man ursprünglich auf den Juni verschieben. Angesichts der Krise in Portugal könnte es nun aber dringender sein und man wird hier möglicherweise eine schnellere Lösung suchen.
Danke nach Brüssel, Urs Bruderer. Die Probleme der hochverschuldeten Euroländer Griechenland, Irland, Portugal sind auch ein Problem der Banken, die im großen Stil Gelder in diese Staaten gepumpt haben. Deshalb ist es auch ein Hauptzweck des Euro-Rettungsschirms, den europäischen Banken weitere Verluste zu ersparen. Denn viele haben sich von der Krise noch nicht erholt. Barbara Wittmer.
Viele europäische Banken leiden immer noch unter den Nachwehen der Finanzkrise. Sie haben schwere Verluste erlitten und einen empfindlichen Teil ihres Eigenkapitals verbrannt. Nicht nur die ganz großen Banken, sondern auch kleinere, etwa die Cajas, die Sparkassen in Spanien oder die Landesbanken in Deutschland. Sie sind nach wie vor damit beschäftigt, ihr Eigenkapital wieder aufzupolstern. Noch könnten sie deshalb einen schweren Rückschlag, beispielsweise die Zahlungsunfähigkeit eines EU-Landes, nicht verkraften. Die europäischen Regierungen stehen deshalb unter Zugzwang. Im Notfall müssen sie mit Steuergeldern eine Bankenpleite abwenden. Und das ungeachtet der Tatsache, dass ihre Finanzinstitute in den letzten Jahren eine unvorsichtige Kreditpolitik betrieben und zu viele Gelder nach Griechenland, Irland, Portugal oder in andere hochverschuldete EU-Länder geschleust haben. Die Regierungen, und zwar auch die der starken EU-Länder wie Deutschland oder Frankreich, befinden sich deshalb in der Zwickmühle. Das zeigt ein Blick auf die neuesten Zahlen der BITS, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Denn die Summe der Kredite, die unter Umständen faul werden könnten, ist riesig. So haben in Griechenland allein die französischen Banken für 92 Milliarden US-Dollar Forderungen ausstehend. 70 Milliarden sind es bei deutschen Banken. Und dabei ist Griechenland ein vergleichsweise kleiner Fisch. In Portugal beträgt die Summe der ausländischen Kredite gemäß BITS-Statistik sogar mehr als 320 Milliarden Dollar. Dort sind spanische Banken an der Spitze der Gläubiger, gefolgt von deutschen und französischen. Im Fall eines Staatsbankrottes müssten die Banken auf ihre Forderungen oder zumindest einen Teil davon verzichten. Das würde die ohnehin dünnen Kapitaldecken empfindlich ausdünnen. Das eine oder andere Bankhaus müsste in einem solchen Fall wohl oder übel vom Heimatstaat gerettet werden. Ohne den Einsatz von Steuergeldern könnte nämlich eine Kettenreaktion drohen. Denn der Bankrott eines wichtigen Finanzinstitutes genügt, um das ganze Finanzsystem an den Rand des Abgrundes zu führen. Das hat der Untergang der US-Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 eindrücklich gelehrt. Insofern zeigt sich bei der Euro-Rettungsaktion das alte Muster. In guten Zeiten streichen Private die Gewinne ein, die Allgemeinheit übernimmt die Risiken.
Als welt- und realitätsfremd war es kritisiert worden, das Parteiprogramm, das die SP im Herbst an einem turbulenten Parteitag verabschiedet hatte. Unruhe kam auf, Kritiker prophezeiten der Partei bereits ein Fiasko bei den kommenden Wahlen im Herbst. Nun präsentiert die SP ihre Wahlplattform und siehe da, es sind 10 Punkte, die kaum polarisieren. Genau wie der offizielle Slogan «Für alle statt für wenige». Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Überwindung des Kapitalismus, Abschaffung der Armee. Nachdem diese und andere Forderungen im neuen Parteiprogramm der SP einen Platz gefunden hatten, verhöhnten die anderen Parteien die Sozialdemokraten als ewig gestrige Ideologen und auch viele unzufriedene Genossinnen und Genossen meldeten sich zu Wort. Die SP-Parteileitung hat ihre Lehren gezogen. Nach dem misslungenen Wahlkampfstart beginnt sie nun von Neuem, lässt Provokationen und Utopien weg, ohne dabei den starken gewerkschaftlichen Flügel der SP zu enttäuschen. Bei ihrer Wahlplattform konzentriert sich die SP nun nämlich auf sozial- und wirtschaftspolitische Schwerpunkte.
Für alle statt für wenige.
Für alle statt für wenige, dies sei das Motto, so Parteipräsident Christian Löwra, die Wahlplattform beinhalte.
10 Projekten, die uns relevant scheinen für die konkrete Lebensgestaltung der Leute.
Der Forderungskatalog beginnt, was kaum erstaunt, mit dem langfristigen Atomausstieg. Für die SP ist ihre Cleantech-Initiative der Weg zum Ziel. Auf Platz 2 steht die Forderung nach einer öffentlichen Krankenkasse. Auch dazu gibt es bereits eine Initiative. Dann auf Platz 3 existenzsichernde Mindestlöhne für alle. Auf Platz 4 geht es um bezahlbaren Wohnraum für alle und so weiter und so fort. Typische SP-Themen wie etwa der Beitritt zur EU oder das Thema internationale Solidarität haben keinen eigenen Platz erhalten, nicht darum, weil sie zu heikel seien und sich damit keine neuen Wähler gewinnen ließen, beteuert Löwra, sondern weil die Lösungsansätze der erhöhten Migration beispielsweise in den anderen 10 Punkten der Wahlplattform bereits enthalten seien. Selbst der liberale Flügel der SP kann mit dieser Auswahl leben und erhofft sich einen Stimmenzuwachs. Ob die Wahlplattform diese Hoffnung einlösen kann, ist aber fraglich. Bei der Präsentation von heute brauchte die SP-Leitung satte 30 Minuten, um all ihre 10 Forderungen vorzustellen. Eine arge Konzentrationsübung für alle Anwesenden. Das weiß auch Christian Löwra, wenn er verspricht.
Im Verlauf des Wahlkampfs werden wir uns sicher noch viel stärker fokussieren. Wahrscheinlich am Schluss sogar auf ein einziges Thema, das wir pushen werden.
Nur zu gut erinnert sich die SP an den missratenen Wahlkampf 2007, bei dem es an klaren Schwerpunkten gefehlt hat. Welches das Hauptthema schließlich sein wird, dies macht die Parteileitung wohl auch von der Aktualität abhängig.
Politik ist auch eine Frage der Anpassung an der Entwicklung der Realität. Ich stelle einfach sehr befriedigt fest, dass wir die einzigen Partei sind, die ganz konkret eine Antwort hat auf die Atomkrise mit der Cleantech-Initiative.
Ob die SP mit ihrem 10-Punkte-Programm tatsächlich punkten kann und sich auch als grüne Vorreiterin etablieren kann, dies zeigt sich erstmals in einer guten Woche. Dann nämlich sind Wahlen im Kanton Zürich.
Pascal Krauthammer. Im November trat er sein Amt an und doch, so scheint es, hat der neue Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann noch nicht so richtig Fuß gefasst. Bei Auftritten vor Medien und Politikern wirkt der Bundesrat rhetorisch oft ungeschickt und auch den Schlüssel zu den inhaltlichen Dossiers hat er offenbar noch nicht gefunden. Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher.
Der Blick hinter der Brille ist stets freundlich, sein Auftreten dezent. Seine Antworten sind höflich, aber oft unbestimmt. Bei Detailfragen muss der neue Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann immer wieder an seine Fachleute verweisen. Ob beim Thema Standortförderung.
Da muss ich dem Spezialisten, Herrn Scheidegger, das Wort überlassen. Ich weiß, dass er es weiß.
Oder wie gestern beim Thema Agrarpolitik.
Wie viel es heute war, und wie viel wohin umgelagert wird, da brauche ich wieder die Hilfe des Spezialisten.
Darauf angesprochen steht der neue Volkswirtschaftsminister zu dieser Dossierschwäche.
Ja, da müssen Sie verstehen, dass ich die Technikalitäten nicht wirklich beherrschen kann nach dieser kurzen Zeit.
Was überrascht, immerhin ist das Agrardossier für ihn eines der wichtigsten Dossiers, wenn nicht das wichtigste, da sollen entscheidende Weichen gestellt werden. Und so kurz ist die Einarbeitungszeit nun auch wieder nicht. Seit Schneider-Ammanns Amtsantritt sind 5 Monate vergangen. Auch Bauernverbandspräsident und SVP-Nationalrat Hans-Jörg Walter ist aufgefallen, dass der neue Agrarminister noch nicht alle Wissenslücken gefüllt hat.
Im Detail habe ich auch das Gefühl, dass er das noch nicht so kennt.
Schneider-Ammanns Vorgängerin Doris Leuthard habe Fragen in der Regel selber beantwortet. Da hätten sich dafür Fehler oder Ungenauigkeiten in die Antworten eingeschlichen, so Hans-Jörg Walter. Auch in den Kommissionen gibt der neue Volkswirtschaftsminister Detailfragen oft an seine Spezialisten weiter. Ob es um unlauteren Wettbewerb geht, um Landwirtschaft oder um Bildung. Das irritiert, beispielsweise in der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur, in der CVP-Nationalrätin Kathi Recklin sitzt.
Ja, wir erleben Johann Schneider-Ammann als sehr freundlich, aber doch zurückhaltend. Und wenn schwierige Fragen auftauchen, dann ist er froh, dass er hier kompetente Fachleute um sich hat.
Er sei eben ein Ingenieur, ein Denker, nicht ein Redner, hält sie ihm aber zugute. Er sei der freundliche Unternehmer geblieben, noch nicht richtig in die Bundesratsrolle hineingewachsen. Delegieren sei offenbar der Führungsstil von Johann Schneider-Ammann. Doch wer zu viel delegiere, wirke wenig mutig und entscheidfreudig und gerate in den Verdacht, von der Verwaltung gesteuert zu werden.
Hier ist es sicher im Speziellen ein Risiko, dass eben die Fachleute viel tieferes und fundierteres Wissen haben und dass sie dann schlussendlich den Weg bestimmen.
Von lückenhafter Dossierkenntnis weiß auch die grüne Nationalrätin Katharina Prelitsch zu berichten. Der Anfängerbonus von Johann Schneider sei abgelaufen, nach 5 Monaten im Amt und 7 Monate vor den nationalen Wahlen. Er müsse mehr Format zeigen.
Er hätte es eigentlich schon tun müssen. Eben im eigenen Interesse der Partei wäre es nötig, dass er sofort seine Arbeit gut kennt.
FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen weist die Kritik am Volkswirtschaftsminister zurück. Es gehöre eben zum Format von Johann Schneider-Ammann, dass er erst etwas sage, wenn er genau Bescheid wisse. Und er ruft in Erinnerung, es ist Wahljahr, da schielen die Parteien neidisch auf die Bundesratssitze der anderen.
das ist sicher einer der Gründe, warum jetzt etwas verstärkt auf ihn gerichtet wird. Aber seine Detailkenntnisse, wenn er hier arbeitet hat, dann kann er eine klare Linie durchbringen. Und das ist sehr entscheidend. Seinen Anfangsbonus, den hat er sicher nicht nötig gehabt.
7 Monate vor den Wahlen, die FDP zeigt sich noch gelassen.
Geraldine Eicher. Sie hören Echo der Zeit. In der nächsten guten Viertelstunde geht es um diffuse Strahlenängste in Europa, elektrisierte AKW-Gegnerinnen und Gegner in Kalifornien und aufmüpfige Bürger in Baden-Württemberg. Die Katastrophe von Fukushima beunruhigt die Menschen in der ganzen Welt und mancherorts nimmt die Angst seltsame Formen an. In der Schweiz zum Beispiel sind die Geigerzähler ausverkauft. In Frankreich decken sich die Leute mit Jodtabletten ein. Ein Computerhändler gab seiner Kundschaft bekannt, dass er seine Waren vor dem Versand auf Radioaktivität prüfe. Die Nervosität rund um den Globus ist beachtlich und sie könnte je nach der Entwicklung in Japan noch steigen. Ich sprach darüber mit Josef Lessmann. Denn er ist ärztlicher Leiter der Psychiatriekliniken im nordrhein-westfälischen Warstein. Ich fragte ihn, dass die Menschen rund um Fukushima oder sogar in Tokio Angst haben, das ist ja verständlich. Aber wieso Leute, die 9000 Kilometer weit weg davon sind?
Wir Menschen sind auch im Laufe der Evolution zu einem sozialen Wesen herangewachsen und wir sind es gewohnt, Mitleid zu verspüren und um unsere eigene Gefährdung zu wissen. Man nennt das die projektive Identifikation. Das bedeutet, Informationen oder auch emotionalisierte Bilder, die ich zum Beispiel per Fernsehen, per Internet ins Haus bekomme, bringen mich dazu, dass ich das Elend, was ich sehe, auch ein Stückchen als von mir selbst Erlebtes empfinde und mich insofern mit diesem Leid auch identifiziere. Und deswegen kann das bei vielen Menschen Verunsicherung oder Angst auslösen.
Jetzt reden Sie von einer generellen Angst. Also gibt es denn einen Unterschied mit dem Mitgefühl mit den Menschen, die vom Tsunami speziell betroffen wurden oder jetzt eben jene, die im Bereich des Atomkraftwerks arbeiten müssen?
Das, was an Angstmachendem gekommen ist, glaube ich, hat mit dem Reaktorunfall zu tun und hat mit der eventuellen Verstrahlung von Atmosphäre zu tun. Und da, glaube ich, sind viele Menschen wesentlich sensibilisierter und haben da auch Angst, dass sie da eher von betroffen sein könnten als von einer so großen Tsunamiwelle.
Die meisten von uns haben sich ja an das Leben mit AKW gewöhnt. Jetzt wird diese vermeintliche Sicherheit erschüttert. Liegt hier die Ursache?
Dass ich potenziell auch zerbrechlich und hilflos werden kann, hat dieses Beispiel von Fukushima Millionen von Menschen auch richtig bildlich vor Augen geführt. Und das ist der Punkt, was natürlich die Menschen in ihrer bisherigen vermeintlichen Sicherheit erschüttert hat. Und da kann es durchaus sein, dass der ein oder andere ja zumindest ansatzweise Panik erfahren hat.
Was kann man denn tun? Wie kann man sich schützen gegen diese Panik?
Das ist in der sogenannten Verhaltenstherapie immer einer der ersten therapeutischen Schritte, dass ich gucke, was macht mir denn warum Angst? Worin ist sachlich die Angst begründet und wie sind die Zusammenhänge und in welcher Weise wäre oder bin ich denn tatsächlich auch konkret betroffen? Je besser ich von einem ruhenden Pol aus betrachten kann, was mir Angst macht, desto weniger unmittelbar erschreckend ist es für mich.
Nun ist das hier gerade ziemlich kompliziert bei Fukushima. Also die Angaben sind sehr widersprüchlich. Die Informationen, die kommen tröpfchenweise, manchmal leicht positiv, dann wieder ganz apokalyptisch. Also wie soll man denn da in Ruhe sich mit diesem Objekt der Angst auseinandersetzen?
Je deutlicher ich mir für und wider einer ganz konkreten Gefährdung vor Augen führe und das zum Beispiel dadurch, dass ich neutrale Experten, die zum Thema Radioaktivität etwas sagen können, zu Wort kommen lasse, dadurch kann ich viel, viel besser abschätzen, ob denn ich tatsächlich schon unmittelbar hier in Europa in einer ganz konkreten und realistischen Weise Gefahr laufen würde, Schaden davonzutragen. Je mehr ich mich also informiere, desto sachgerechter ist es möglich, Angst abzubauen und eben auch die reale Gefährdung einzuschätzen.
Ihr Kollege, der französische Psychiater Christian Navarre, hat im Monde gesprochen über kollektiven weltweiten Stress. Nun sind ja sicher nicht alle Leute gleichermaßen ängstlich geworden. Aber diejenigen, die es betrifft, was sollten die denn unternehmen jetzt? Zum Beispiel ein AKW mal von innen anschauen?
Das wäre ja beispielsweise schon ein erster Schritt im Rahmen der verhaltenstherapeutisch zu wertenden sogenannten Desensibilisierung. Natürlich ginge das auch, aber ich denke, es ist notwendig, immer wieder die Sorgfalt, welche neutrale Experten ja nicht nur um uns zu beruhigen, sondern weil sie ihr Fachwissen vortragen, dem auch zu vertrauen. Ich glaube, es ist bei uns auch ein bisschen das Vertrauen und das sich verlassen können auf das, was denn an Wissenschaftlichkeit dargelegt wird, das ist ins Hintertreffen geraten. Sich einfach auch der Obhut von Sorgfalt anderer anzuvertrauen, ich glaube, da fehlt es bei uns. Und wenn ich mir die Japaner anschaue, wenngleich natürlich da auch viel Angst ist, wenn die wirklich leiden, wenn auch die verzweifelt sind, aber ich sehe zumindest, dass die möglicherweise im Vergleich zu uns Europäern ein bisschen disziplinierter sind, dass die sich solidarischer verhalten, dass die weniger hadern, dass die vielleicht auch ein bisschen spirituell gefestigter sind, da glaube ich, ist das für diese Menschen hilfreich. Wir sind eher individualisiert, wir sind eher und schneller hinterfragend, wir diskutieren mehr. Ich glaube, dass wir damit auch weniger vertrauen können. Und das ist durchaus eine Form von, ja, angstmachend.
Der Psychiater Josef Lessmann zu den Ängsten. Fukushima provoziert aber auch Widerstand, zum Beispiel im erdbebengefährdeten Kalifornien. Zwei Atomkraftwerke sind gegenwärtig in Betrieb, San Onofre bei San Diego und Diablo Canyon auf halbem Weg zwischen Los Angeles und San Francisco. Vor allem Diablo Canyon war seinerzeit stark umstritten, doch trotz der Opposition ging der Reaktor 1984 ans Netz. Und um die Anti-AKW-Bewegung wurde es still. Mit Fukushima könnte sich das nun wieder ändern. Die Veteraninnen und Veteranen der Anti-AKW-Bewegung in Kalifornien sind jedenfalls bereit, ihren Kampf erneut aufzunehmen. Max Ackermann besuchte sie.
September 1981. Auf dem Gelände des Atomkraftwerks Diablo Canyon bei San Luis Obispo begann das Kaiseraugst von Kalifornien. Eben hatten die Behörden dem umstrittenen AKW die nukleare Bewilligung erteilt. Trotz Planungs- und Baupannen, trotz Sicherheitsbedenken, weil Diablo Canyon mitten in einer Erdbebenzone liegt. Tausende AKW-Gegner besetzten das Kraftwerksgelände.
At the time, I think it was considered the largest non-violent protest in the country. So it was very dramatic.
Es war seinerzeit die größte gewaltfreie Protestaktion im Lande, sagt der Filmemacher David Brown, der den Widerstand gegen Diablo Canyon dokumentierte. Eine hochdramatische Sache.
People really willing to go to jail and make their oppositional voice heard.
Fast 2000 Demonstranten wurden verhaftet. Lise Apfelberg gar zweimal.
I did get arrested twice. Going in illegally over what they call their blue line. My husband and my son.
Im Arrestlokal traf sie dann Mann, Sohn und Tochter wieder. Die ganze Familie engagierte sich in der Anti-AKW-Bewegung. Für Mutter Liz aber war es zuweilen ein unbezahlter Vollzeitjob. Sie war und ist Vorstandsmitglied bei den Mothers of Peace. Die Friedensmütter von San Luis Obispo standen ganz am Anfang des Widerstandes gegen Diablo Canyon und sie wurden zu ernsthaften Gegnerinnen der Atomlobby.
So we're very proud of what we did, even though it didn't stop the plant. It did make national and international news.
Trotz allem Widerstand, Diablo Canyon ging ans Netz und liefert seit fast 30 Jahren Strom. Die Anti-AKW-Bewegung dagegen verlor über die Jahre an Energie. Die Friedensmütter von San Luis Obispo sind inzwischen Großmütter, zum Teil Urgroßmütter geworden.
Although most of us are by now grandmothers and great-grandmothers.
Jane Swanson war vor 42 Jahren Mitbegründerin der Friedensmütter. Heute ist sie 66. Erst 66, betont sie kämpferisch.
I'm only 66 right now. I think I'm good for another 30 years, but there will come a time when I'm not so effective for the mothers.
Der leichte Anflug von Sarkasmus kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es der Anti-AKW-Bewegung in den USA an Nachwuchs fehlt. Doch dies könnte sich jetzt wieder ändern. Die Katastrophe von Fukushima hat auch und gerade in Kalifornien viele Menschen schockiert. Die AKWs hier stehen auf ähnlich erdbebengefährdetem Gebiet, der denkbar schlechteste Standort überhaupt.
The incident in Japan highlights what every thinking person knew anyway, that the worst place to put nuclear power plants is near earthquake faults.
Ein verheerender Unfall sei auch hier jederzeit möglich, warnen die Friedensmütter von San Luis Obispo seit Jahrzehnten, und ebenso lange beruhigen und beschwichtigen die AKW-Betreiber. Diablo Canyon sei erdbebensicher gebaut und dank der erhöhten Lage auch vor Tsunamis geschützt, versichert Corey Raftery, Sprecher der Betreibergesellschaft Pacific Gas and Electric. Allerdings bloß am Telefon. Im Moment möchte man lieber keine Journalisten auf dem AKW-Gelände.
We want to make sure that we're following all of our plans and procedures each and every day to run this facility as safely and securely as possible.
Man bemühe sich jeden Tag um größtmögliche Sicherheit, heißt die offizielle Sprachregelung. Der Unfall in Japan kommt den Kraftwerkbetreibern in den USA aber höchst ungelegen. Nach 25 Jahren ohne größeren Nuklearunfall stand die nach Harrisburg und Tschernobyl schon fast abgeschriebene Atomwirtschaft vor einem Comeback. Präsident Obama bewilligte letztes Jahr gut 8 Milliarden Dollar für ein neues Werk. Gegen 2 Dutzend weitere sind in Planung. Und Diablo Canyon will die Laufzeit um 20 Jahre bis 2044 verlängern. Darüber sprechen die Atomkraftwerkbetreiber im Moment lieber nicht allzu laut. Die AKW-Gegnerinnen aber bitten Morgenluft. Selbst die betagte und schwerkranke Liz Apfelberg sieht sich noch einmal auf den Barrikaden.
I have metastatic cancer, so I have to have a weekly infusion. So if I can get out in time to do that and bring all my medications with me, why not?
Und falls die neue, alte Bewegung einen Dokumentalisten brauchen sollte, auch Filmemacher David Brown wäre wieder mit von der Partie.
I would be very happy if the anti-nuclear movement was resurrected in a significant way and they needed documentation. I would certainly be happy to be there and help find other camera people as I did back in the 80s.
Der Beitrag von Max Ackermann. Am Sonntag wird in Baden-Württemberg gewählt. Eine spannende Wahl, denn zum ersten Mal seit 57 Jahren, ja, seit 57 Jahren könnte die CDU dort ihre Macht verlieren. In Offenburg, im Rheintal beispielsweise, gärt es. Neben den aktuellen Diskussionen um Atomkraft und Libyen dominiert ein Thema den Wahlkampf, der Bahnlärm. Die Bevölkerung wehrt sich gegen die NEA-Zufahrtsstrecke, die auf 4 Gleise ausgebaut werden soll. Und das plötzlich mit Erfolg. Seit der massiven Opposition gegen den Stuttgarter Tiefbahnhof hört die Regierung nämlich hin, hören auch die Bahnverantwortlichen plötzlich hin. Kasper Selk.
Wo sind wir hier und was ist das Problem?
Wir sind hier in der Stadtmitte von Offenburg und hier an dieser Strecke sollen nach der bisherigen Bahnplanung täglich mindestens 300 Güterzüge fahren in 24 Stunden, die meisten von denen in der Nacht, weil da die Strecke frei ist und damit würde die Stadt in ihrem Kern vollständig verlärmt.
Wie müsste man sich das vorstellen, wenn hier Lärmschutzwände herkommen?
Ja, genau am sogenannten Bahngraben, der die Stadt schon durchschneidet, würde unmittelbar zur Wohnbebauung hin Lärmschutzwände mit eben von 4 bis 11 Metern, sowohl städtebaulich wie sozial für die Stadt, eine Katastrophe, wenn das verwirklicht wird.
Täglich über 300 NEAT-Güterzüge und das mitten durch die Stadt und das vor allem nachts. 15 bis 20 Stück pro Stunde dürften das wohl werden, die Nacht hindurch. Der Mann, der sich hier dagegen wehrt, Robert Wahl, ist pensionierter Pfarrer, evangelisch. Er ist einer der beiden Anführer des Widerstandes in Offenburg. Seine Partnerin im Widerstand arbeitet 300 Meter gegenüber seiner Kirche in der Klosterschule, eine Ordensschwester. Was die beiden bisher trennte, war, neben der Religion, die Bahnstrecke mitten durch die Stadt. Mit dem Ausbau der Rheintalbahn kämen aber neu zwischen reformierter Kirche und katholischem Kloster bis zu 11 Meter hohe Schallschutzwände mitten durch die Stadt hinzu. Pfarrer Wahls Bürgerinitiative wehrt sich schon lange gegen solche gewaltige Bretter vor den Köpfen, wie er sagt, aber jetzt wird er endlich gehört und nicht nur er. Er hat sich mit vielen anderen Betroffenen des Streckenausbaus zwischen Karlsruhe und Basel zusammengeschlossen zu BOHR, B-O-H-R, zum Bahnprotest an Ober- und Hochrhein. Die dort vereinigten Spitzen des Widerstandes treffen wir, 30 Kilometer südlich von Offenburg, im Löwen von Lehen, bei Bier und Wurstsalat.
Und auf das wollte ich jetzt kommen. Stimmungsmäßig ist das natürlich die Wahrnehmung gekippt, sowohl bei der Landespolitik wie bei der Bahn.
So rum kann wozu man da Volkeskraft fähig ist, hat Stuttgart 21 gut gezeigt. Und davor haben sie Angst, dass das hier auch wieder passiert. Und die Partner sind...
Man sei lange vor Stuttgart 21 aktiv gewesen, aber seit Stuttgart 21 hören die Herrschaften endlich hin, sagt BOHR. Und betont immer wieder, man sei nicht gegen, sondern für den Ausbau des Näherzubringers, nur für eine menschenfreundlichere Linienführung. Jetzt also hören die Herrschaften hin und sie kommen her. Die baden-württembergische Verkehrsministerin diskutiert schon länger mit dem Widerstand, aber jetzt kommt auch der neue Bahnchef Grube aus Berlin, sogar Ministerpräsident Mappus aus Stuttgart. Sie alle waren etwa dabei, als die erste Probebohrung für eine mögliche Tunnelvariante unter Offenburg hindurch per Druck auf den symbolischen großen roten Knopf angeworfen wurde. Nach dem endlos langen Schweigen herrscht jetzt plötzlich Hektik an der Bahnstrecke. Alle Medien sind da, alle wollen ein Bild, alle Politiker wollen aufs Bild. Und dann geht's los mit der Probebohrung für den Tunnel. Jetzt wird der Boden erkundet, die alternative Güterverkehr unter den Boden. Nur... Wenn der Tunnel machbar sein sollte, braucht das ein neues Planungsverfahren. Und das wird dauern. Ministerpräsident Mappus macht bei seiner kleinen Ansprache vor dem BOHRer während des Wahlkampfes schon gar keinen Versuch, schön zu reden, weshalb er und seine Regierungskollegen jetzt alle da vor dem BOHR-Turm in Offenburg stehen, weshalb sie plötzlich viel sensibler auf die Anliegen der Bevölkerung in Offenburg und anderswo reagieren als bisher.
Ich habe immer gesagt, wir haben verstanden, was Stuttgart 21 angeht. Und ich will sowas nie mehr erleben. Und deshalb wollen wir das bei diesem Projekt, das auch von der Länge her, von der Planungszeit her, von der Distanz her und so weiter, durchaus komplex ist, dass wir das aber so hinbekommen, dass wir größtmögliche Zustimmung erreichen.
Stuttgart 21 wäre um ein Haar zum politischen Fiasko der CDU in Baden-Württemberg geworden. Unter dem Druck der Proteste, der Vorwürfe, die Regierung höre nicht auf das Volk, verlor die CDU monatelang an Wählergunst. Profitiert haben die Grünen. Wenn vergangenen Oktober gewählt worden wäre, hätte es locker eine von den Grünen geführte Regierungskoalition mit den Sozialdemokraten gegeben. Aber seit den Schlichtungsverhandlungen unter Heiner Geißler hat dieses Thema an Brisanz verloren. Die Popularitätswelle der Grünen ebbte ab und CDU-Chef Mappus tat an der Rheintalbahn in Offenburg und Herbolzheim und Buckingen und Bad Bellingen das Seine, damit da nicht noch einmal sowas hochkommt.
Man wird nicht immer alles umsetzen können, was gewünscht wird, aber es muss sichtbar sein, dass man sich alle Mühe gibt, dass man was möglich ist umsetzt.
Die Frage ist nur, wie man das macht, wer wird gefragt und wann und wer nicht. In Offenburg, Buckingen und Herbolzheim verweist man auf die 172.000 Unterschriften, die man gegen die bisher geplante Streckenführung gesammelt hat und auf die Tatsache, dass man ja nicht einfach gegen etwas sei, sondern auf der ganzen Strecke Offenburg-Basel eine klare, eine machbare Alternative aufgezeigt habe. Die Frage ist aus Schweizer Sicht, wann wäre diese neue Strecke fertig? Der Sprecher der Bürgerinitiativen BOHR, Roland Diehl.
Wenn man auf die Bürger eingeht und die bessere Alternative akzeptiert, können schon morgen die Bagger fahren. An uns soll es nicht liegen.
Das ist ja jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen arg optimistisch. Also Optimisten sagen, das Planfeststellungsverfahren, das Neue, das nötig wird, braucht schon mal 4 Jahre, bevor irgendein Bagger irgendwo um eine Ecke fährt.
Ja gut, dann hat man wenigstens in 4-5 Jahren eine Chance des vernünftigen Beginns. Aber wenn es nicht sinnvoll, wenn es unvernünftig weitergeht, dann sage ich jetzt mal, dann wird sie nie kommen.
Die Stuttgarter Verkehrsministerin Tanja Gönner will sich über den Zeitpunkt noch nicht festlegen. Sie sagt nur, der Schweizer Wunschtermin von 2017 sei wohl nicht mehr zu schaffen. Im Löwen in Lehen bei der Opposition spricht man von 2025. Vielleicht etwas früher, aber das sei dann wenigstens eine für die Menschen erträgliche Lösung. Alles andere werde nicht akzeptiert. Die Diskussion darüber, welcher Teil der Bevölkerung in welcher Entscheidungsphase von komplexen Projekten wie viel Mitsprache haben soll, diese Frage nach der direkten oder direkteren Demokratie behalten die Grünen im Wahlkampf nicht nur bezogen auf die Rheintalbahn bewusst im Gespräch. Und sie ist mittlerweile auch bei den anderen Parteien angekommen. Die CDU will im nächsten Landtag das Thema direkte oder eben direktere Demokratie grundsätzlich diskutieren lassen, wenn sie dann noch in der Mehrheit ist.
Kaspar Selg über den Wahlkampf in Baden-Württemberg. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.